Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zu grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Ich freue mich ganz besonders auf Irena Lucke jetzt. Sie ist nämlich die Vorstandsvorsitzende des Branchenverbandes der Offshore-Windenergie. Und das macht sie so ein bisschen nebenher, die gesamte Branche zu vertreten. Im Hauptamt ist sie eigentlich Geschäftsführerin von Omexon. Hallo, Irena Lucke.
Hallo, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Wir haben ja auch mal wieder eine kleine Live-Aufnahme. Wir treffen uns gerade beim Branchentreffen der Offshore-Windenergie. Wie ist denn aktuell die Stimmung?
In Deutschland würde ich sagen, ist sie verhalten. Verhalten, weil wir auf die Novellierung des Windseegesetzes warten. Verhalten, weil wir Projekte aus der Vergangenheit haben, die in Schieflage geraten sind und damit aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht gehen wir später noch drauf ein, nicht in ihrem Realisierungsfahrplan bleiben. Das trifft die Lieferkette sehr hart. Generell haben wir aber gestern vom Bundesministerium für Wirtschaft gehört, dass die Politik weiterhin an den Ausbauzielen festhalten möchte. So, also es gibt einen gesunden Optimismus, aber trotzdem für neue Projekte verhalten wir uns alle, weil wir einfach warten müssen, was passiert. Und wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann haben wir es in den letzten 20 Jahren so häufig gesehen mit so einer Berg- und Talfahrt. Also wir hatten Anfang der Offshore-Zeit, so 2010 mit Alpha Ventus bis 2014, eine Hochphase. Wir haben gezeigt, die Projekte funktionieren, unglaublich viel Einsatz der Ingenieure, der Techniker. Und dann kam ja die Talfahrt, dass man gesagt hat, oh, ist alles so teuer und vielleicht doch nicht. Sie erinnern sich an das große Wort Strompreisbremse.
Ja.
So, und das hat zu massiven Verlusten von Arbeitsplätzen geführt, zu einer großen Verunsicherung. Dann ging es langsam wieder ein bisschen bergauf, weil man verstanden hat, dass Offshore-Wind sehr viel Strom verlässlich liefert. Dann gab es die absolute Hochphase unter Herrn Habeck, der endlich Klartext gesprochen hat, gesagt, es ist von großer Bedeutung. So, und dann gibt es wieder den Wechsel in der Regierung und persönlich habe ich immer gesagt, nach Altmaier kann es nicht schlimmer werden. Was wir jetzt gerade sehen, ist deutlich schlimmer. Oder ist nicht schlimmer, es ist einfach so viel Verunsicherung drin. Das ist, weil wir wissen nicht, wo es hingeht.
Genau, und darüber wollen wir auch nachher mal so ein bisschen sprechen. Aber bevor wir da jetzt reingehen, vielleicht noch so ein bisschen mal den Bogen nochmal gespannt. Also mit welchen Kennzahlen haben wir es denn hier zu tun? Also wie sind denn die Ziele, die Ausbauziele Offshore-Windenergie in Deutschland? Wie viel ist denn eigentlich auch schon gebaut worden?
Also erstmal muss man sich vor Augen führen, wie lange gibt es uns eigentlich schon? Und das ist eine sehr kurze Zeit. 2010 ist Alpha Ventus, vor 15 Jahren, 16 Jahren, ist ein Forschungsprojekt ans Netz gegangen. 12 Windenergieanlagen, 60 MW. So. Und von da an bis heute, 16 Jahre später, haben wir 10 Gigawatt im Netz in der Nord- und Ostsee, die Mehrheit davon in der Nordsee. 10 Gigawatt bedeutet, dass wir 10 Millionen Haushalte und heute sind es dann 20 Millionen Menschen damit versorgen können, theoretisch, und stellen 10% des Strombedarfs.
Das ist ja durchaus vergleichbar, wenn man sich jetzt die Ausbauzahlen mal der anderen erneuerbaren Energien mal anschaut. Also Solarenergie zumindest in den Anfangszeiten, als die ersten Kilowatt oder Watt Peak dann gebaut worden sind, bis zu den ersten 10 Gigawatt waren es ja wahrscheinlich auch so roundabout vielleicht 10 Jahre gewesen, im Onshore-Windenergiebereich auch. Also das heißt, die Offshore-Windenergie hat ja doch durchaus einen vergleichbaren Ausbaupfad gemacht.
Ja, nur muss man ein bisschen einschränken, wir brauchen ein bisschen länger als Onshore und PV. Genau. Also wenn wir, schönes Beispiel, ein Windpark Riffgard, wo ich selbst beteiligt war, der hat die Genehmigung 2002 bekommen. Der ist 2014 ans Netz gegangen. Heute sind die Genehmigungsprozesse deutlich schneller geworden. Auch Kompliment an die Genehmigungsbehörden, aber auch da an die Politik. Aber dennoch, wir bauen da ja große Kraftwerke. Wir müssen Fundamente bauen, wir müssen die Windenergieanlagen bauen, wir müssen die Kabel bestellen. Also wenn wir heute von einer Auktion sprechen bis zur Realisierung, dann reden wir über 5 bis 7 Jahre.
5 bis 7 Jahre, jetzt haben wir 10 Gigawatt schon gebaut, jetzt sind wir im Jahr 2026, die Ziele bis 2030 sind Jetzt muss ich selber noch mal kurz spicken, 30 Gigawatt und bis 2045 70 Gigawatt, korrekt?
Ja.
So, das heißt, jetzt haben wir eigentlich noch ein Delta von 20 Gigawatt, wenn wir meinen, die 2030-Ziele erreichen zu wollen. Ist jetzt so viel in der Pipeline noch, also in den Genehmigungsphasen, dass wir die jetzt wirklich sehen, die nächsten 20 Gigawatt in den nächsten 3-4 Jahren? Oder wissen wir jetzt schon, dass wir die Ziele eigentlich verpassen?
Wir wissen, dass wir die Ziele so nicht erreichen werden. Ich finde das aber auch nicht schlimm. Also ein Ziel ist ja etwas, was man erreichen möchte. Aber wir Deutschen neigen ja immer, sind so großartig, Ziele zu setzen und uns dann fürchterlich zu beschweren und frustriert zu sein, wenn wir ein bisschen dran vorbeigeschraubt sind.
Wie groß wird dieses bisschen sein?
Ich kann es dir nicht sagen, weil wir jetzt gucken müssen, was ist mit den Projekten, die gerade in der Schieflage sind. Werden die realisiert? Werden die zurückgegeben? Wenn ja, kommen sie in den Topf für nächstes Jahr wieder rein. Ich glaube, dass wir die Ziele um in den 30er Jahren vielleicht um 2-3 Jahre verpassen werden. Hat aber auch den Vorteil, dass die Lieferkette, die Häfen in dieser Zeit sich weiter modernisieren oder aufrüsten können. So. Und wenn wir uns anschauen, die Ziele für 2045, bin ich da ganz optimistisch, dass wir sie dann auch wirklich in 2045 erreichen. Und wir haben Ende Januar auf der North Sea Summit gesehen, großes politisches Treffen mit den Nordsee-Anrainerstaaten, dass auch europaweit der Wille wirklich da ist. Und wenn wir nicht alle Gigawatts in Deutschland bauen, sondern in dänischen Gewässern, in schwedischen und so weiter, dann werden wir sie ganz locker erreichen. Und da sind wir auf einem guten Weg, aber wir sehen eben auch noch politische Hindernisse oder genehmigungsrechtliche Hindernisse. Und wir sehen natürlich, wie das immer so ist, auch so in der Europäischen Union Hindernisse, dass die Länder unterschiedliche Perspektiven haben. Und also ich glaube, das sind Hürden, die müssen wir noch in den Griff kriegen oder noch besser in den Griff kriegen.
Also das heißt, das Thema Offshore wird so oder so eine wichtige Rolle in Deutschland spielen müssen und können. Und jetzt gibt es so ein paar Hürden, über die sprechen wir nachher noch. Aber grundsätzlich machen sich da jetzt keine Gedanken, dass Offshore-Windenergie jetzt keine Perspektive in Deutschland hätte.
Im Gegenteil, weil wenn ich mir jetzt die wirtschaftliche, die geopolitische Lage anschaue, dann wäre es ein Irrsinn, wenn wir nicht diese jetzige Situation zum Anlass nehmen, endlich fundierte Entscheidungen zu treffen. Denn machen wir uns nichts vor, das Geld, was wir durch die fossile Abhängigkeit in andere Länder bringen, wo wir nichts von haben, ist erschreckend hoch. Wenn Sie die Zahl, das ist eine geschätzte Zahl, aber ungefähr in der Größenordnung, im Jahr 2022 haben wir 177 Milliarden Euro ausgegeben für die Beschaffung von fossilen Energieträgern. Die sind weg. Fupp, weg. Wenn ich dieses Geld nehme und in die Transformation steckt, dann habe ich volkswirtschaftlich einen Mehrwert. Wir sind resilienter. Und das muss eigentlich auch der letzte Depp mal kapiert haben, dass wir dahin müssen.
Ja, das ist zu hoffen. Wie ist denn trotzdem die Abhängigkeit der Lieferkette im Bereich Offshore von zum Beispiel China? Also im Solarbereich haben wir eine relativ hohe Abhängigkeit. Haben wir das im Offshore-Bereich auch?
Ja, haben wir. Weil wir können, die Diskussion haben wir gerade im BWO, im Bundesverband geführt, da wir Mingyang als chinesischen Turbinenlieferanten aufgenommen haben. Und das möchte ich betonen, wir sind ein energie- und industriepolitischer Verband, der sich einsetzt, dass die Industrie, aber auch die Energiepolitik in Richtung Ausbaufahrt funktioniert. Und es ist nicht der eine chinesische Turbinenhersteller, der irgendwie jetzt die Abhängigkeit vergrößert. Auch europäische Windenergieanlagenhersteller beziehen Produkte für ihre Windenergieanlagen aus China, zum auch großen Teil. Wir sehen Fundamente aus China kommen, wir sehen Kabel, Transformatoren aus China kommen. Ich glaube, es wäre Irrsinn, wenn wir eine Abhängigkeit mit der anderen austauschen würden.
Gut, aber gibt es denn da Bestrebungen, das zu ändern? Also das ist ja erstmal eine Status-Quo-Beschreibung und noch funktioniert es ja auch irgendwie. Aber wir sind ja auch alle inzwischen eines Besseren belehrt worden, dass man sich nicht allzu sehr auch immer auf internationale Lieferketten jetzt verlassen sollte. Haben wir da eine Chance, die Industrialisierung denn auch der Komponentenhersteller voranzutreiben in Deutschland oder in Europa?
Definitiv. Wir haben eine sehr große Chance. Wir müssen aber bei solchen wichtigen Themen wie Energieversorgung, Daseinsvorsorge, müssen wir uns frei machen von Legislaturperioden. Ich glaube, wir werden sehr gut bedient, und ich komme aus dem Projektmanagement, deshalb das Projektmanagement und Projekte steuern ist etwas, was ich sehr gerne mache. Aber jedes Projekt hat doch ein Ziel. So, also ich muss, was ich damit sagen will, ich muss vom Ende her denken. Wenn ich einen Windpark baue, dann tue ich das, um ihn zu betreiben, um Strom zu erzeugen und den zu verkaufen. Also muss ich doch, bevor ich ihn baue, mir Gedanken machen, wie erreiche ich denn das Ziel? Wenn ich eine resiliente Energieversorgung haben möchte, dann muss ich sagen, in 2050, wenn wir auch unsere Klimaziele einhalten wollen, was brauche ich da? Und von da muss ich zurückdenken und handeln. Ich muss Meilensteine festlegen. Und deshalb müssen wir jetzt sehen, dass wir eine europäische Lieferkette herstellen oder sie verbessern, ihr Sicherheit geben, ihr Verlässlichkeit geben. Und was jetzt gerade passiert, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, ist, dass wir ein Auktionsregime haben, das sehr stark auf Kosteneffizienz ausgerichtet ist. Und diese Kosteneffizienz erreichen wir oder viele Projekte nur, indem sie eben nicht europäische Produkte kaufen, weil die günstiger sind.
Also besser wäre es eigentlich, wenn man so ein paar Kriterien noch mit einbauen würde. Also Made in Europe-Kriterien oder irgendwelche technische Anfordernisse stellt, die vielleicht jetzt chinesische oder außereuropäische Hersteller nicht erfüllen können. Wäre das ein Weg?
Das wäre mit Sicherheit ein Weg. Und das heißt aber auch, dass zum Beispiel nicht europäische Hersteller, die aber in Europa produzieren und auch hier Arbeitsplätze schaffen, auch dazugehören können. So, und ich habe gestern einen sehr schönen Aussage gehört, Made in Europe ist wichtig, aber auch Made with Europe. Das heißt, also wir haben ja die Europäische Union, aber wir haben auch den europäischen Kontinent. So, und auch das mit in Betracht zu ziehen, weil UK ist sehr bedauerlicherweise nicht mehr in der Europäischen Union, aber ein unglaublich wichtiger Partner.
Jetzt haben Sie es gerade so ein bisschen schon angesprochen. Es gibt schon so ein paar Herausforderungen gerade in der Offshore-Windenergie. Sie haben von Flächen gesprochen, die möglicherweise auch wieder zurückgegeben werden. Dieser Tage kann man das ja zumindest der Fachpresse und ich glaube auch inzwischen auch überregional in der Wirtschaftspresse auch entnehmen, dass größere Akteure für Flächen, die sie vor 2-3 Jahren ganz, ganz viel Geld, diese Rechte bekommen haben, aber inzwischen darüber nachdenken könnten, diese vielleicht noch wieder zurückzugeben. Was ist denn da dran und warum werden die jetzt wieder zurückgegeben? Weil da ist, glaube ich, jetzt auch von einer Größenordnung von, was waren das jetzt, 13 Gigawatt oder so etwas dann? Die Rede, und das ist ja dann quasi mehr als 100% dessen, was wir bislang schon gebaut haben, was da zur Disposition steht.
Ja, wenn Sie das so zusammenrechnen, dann ist das so und es wäre auch sehr schmerzhaft. Ich kann nicht für die Unternehmen sprechen, die die Auktion 2023, 2024 gewonnen haben. Ich kann auch nicht für deren Geschäftsmodell, Business Case sprechen. Was man aber objektiv sagen muss, ist, dass von der Auktion 23 bis heute sich einige Dinge maßgeblich verändert haben. Wir sehen bei diesen Projekten eine Verzögerung im Netzausbau oder im Netzanschluss, die schon einen schmerzhaften Einfluss hat. Wir reden hier über bis zu 3 Jahren. So, da stellen Sie vor, Sie wären Spediteur.
Das liegt auch nicht in der Hand dieser, dieser Vitas, die dann an den Netzbetreibern, die dann vielleicht auch wieder Gründe haben, warum es nicht funktioniert. Aber faktisch kommen die jetzt 3 Jahre zu spät.
Die kommen 3 Jahre zu spät. So, das hat massive Auswirkungen auf das Geschäftsmodell. Wir sehen in einigen Bereichen eine Verteuerung in der Lieferkette. Also da sind Preise gestiegen durch Inflation, durch Ukraine, jetzt durch die Sperrung der Straße von Hormuz. Dort haben die Projektentwickler auch keinen Einfluss drauf. Und wir sehen jetzt auch mit der vermutlichen Änderung des Einspeise- oder des Auktionsregimes zu einem CFD, also zu einem Wechsel zu Differenzverträgen, dass dann die Projekte, die vorher realisiert werden, immer in Konkurrenz stehen mit diesem neuen Regime. So, und das macht natürlich für diese Unternehmen die Investitionsfrage schwer zu beantworten, Stand jetzt. Und wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall müssen wir sicherstellen, auch gerade hier wir als Verband, dass sollten diese Projekte zurückgegeben werden, dass sie möglichst schnell wieder in den Topf der Auktionen kommen und an andere gegeben werden können. Weil wenn das nicht passiert, wenn diese Projekte sich verzögern, dann werden wir bis Ende der 20er Jahre keine Bauprojekte sehen.
jetzt mal, ich meine, Sie sind ja eine sehr erfahrene Projektentwicklerin und Projektsteuerin. Wir reden über lange Zeiträume. Also Sie haben das ja gerade auch schon angesprochen. Netzanschlüsse kommen 3 Jahre zu spät. Insgesamt haben wir dann vielleicht mehr Zeit, Häfen auszubauen und so weiter und so fort. Aber wie groß ist denn das Risiko für die einzelnen Player? Vielleicht auch sogar für Ihr eigenes Unternehmen. Können Sie in der Zwischenzeit ausweichen oder haben Sie genügend Liquidität, um diese Jahre zu überbrücken? Oder gehen Sie in andere Länder? Also ich versuche das rein unternehmerisch mal vorzustellen. Kann man denn solche langen Zeiträume und solche Unsicherheiten denn überhaupt verkraften oder drohen jetzt doch Player einfach zu verschwinden, weil sie sagen, so lange können wir nicht warten?
Nein, die Drohung ist real. Also wir haben das gesehen vor 10 Jahren, noch 15 Jahren hatten wir ungefähr 10 Firmen, die die Instandhaltung von Windturbinen gemacht haben. Heute sind noch 3 da, große Häuser. Wir haben auch... Ich komme aus Oldenburg, in der Region Nordwesten, sind sehr viele Arbeitsplätze so in den 10er-Jahren entstanden. Wir haben durch die Strompreisbremse nachweislich 10.000 Arbeitsplätze verloren. Wir haben viele Unternehmen, die überhaupt den Offshore-Wind, kleinere Unternehmen, Offshore-Wind möglich gemacht haben, die sagen sich heute, ich habe keinen Bock mehr auf diese Achterbahnfahrt. Und wenn wir jetzt schauen, wenn die Projekte nicht kommen oder zeitnah kommen, dann werden wir wieder in eine Delle gehen. Wir haben wieder einen Vertrauensverlust. Und wir sind so aufgestellt, dass wir auch aus diesen Gegebenheiten uns in die Niederlande und der Niederlande aufgestellt haben. Wir sind im letzten Jahr, haben wir ein Unternehmen, eine Tochter gegründet in Polen, um uns einfach breiter aufzustellen, um raus aus dieser Abhängigkeit der Achterbahnfahrt zu kommen.
Und wenn Sie das Ökosystem sich mal jetzt anschauen, wie lässt das jetzt so charakterisieren? Also welche Akteure haben wir denn jetzt noch in Deutschland und wo liegt da die Wertschöpfungskettentiefe dann doch noch relativ stark?
Naja, wir haben Hersteller für die elektrotechnischen Komponenten, vom Trafo über Kabel. Wir haben Fundamenthersteller, gleich um die Ecke von Oldenburg in Nordenham, aber auch in Emden. Wir haben also ganz viel. Wir haben die Turbinenhersteller mit Siemens, dänisch-deutsches Unternehmen, je nachdem, wen Sie fragen. Und also die Wertschöpfungskette ist schon da und die Lieferkette ist auch da. Aber auch hier, wir gehen immer in so einer Sinuskurve, dass wir ans Limit unserer Kapazitäten kommen, um dann wieder ein halbes Jahr gefühlt in Kurzarbeit zu verschwinden.
Aber sind das alles so Pure-Player, die jetzt nur die Offshore-Windenergie beliefern? Oder sind das auch dann... Weiß nicht, Kabelhersteller könnte ich mir vorstellen, die würden vielleicht auch Onshore-Windenergie oder vielleicht die Automobilindustrie oder wen auch immer noch beliefern.
Ja, also Hochspannungskabel und Kabel für die Automobilindustrie sind dann doch noch ein Unterschied. Aber wenn Sie offshore tätig sein wollen, dann haben Sie immer besondere Maßnahmen einzuhalten. Also ein Seekabel ist anders als ein Landkabel konfiguriert. Ein Transformator, der sich im Seeklima salzhaltigen Umgebung befindet, muss anders ausgerüstet sein als ein Transformator, den Sie irgendwo in ein geschlossenes Umspannwerk stellen. Und diese Produktionsslots, die müssen ja aufeinander abgestimmt sein. Und wenn Sie so einen Transformator, der baut sich nicht mal eben in einer Woche. So, die haben heute Lieferzeiten von 1,5 bis 2 Jahren. Und wenn auch schon nicht verlässlich ist, dann sagen sich die Transformatorenhersteller oder die Kabelhersteller oder die Turbinenhersteller, dann mache ich irgendwas anderes.
Ja, und dann sind sie erstmal weg und stehen nicht zur Verfügung, wenn sie gebraucht werden.
Genau.
Welche Rolle sprechen Sie in der Offshore-Windenergie jetzt insgesamt im Energiemix zu? Also wir reden ja jetzt von 70 Gigawatt, da sind Sie optimistisch bis 2045. Welche Qualität bietet Offshore-Windenergie? Wir werden ja wahrscheinlich sehr viel höhere Stromerzeugungsquotienten haben, weil einfach der Wind auf See viel häufiger, viel besser, viel konstanter vielleicht weht. Also welche Qualität hat denn der Strom für den gesamten Energiemix?
Also wir in der Branche sagen sehr gerne und auch zu Recht, Offshore-Wind ist sehr nah an der Grundlastfähigkeit. Das heißt, wir haben 8.800 Stunden im Jahr und wir können an guten Standorten 4.000 Volllaststunden liefern. Volllast bedeutet wirklich, die Anlage läuft zu 100%. So, dann würde jetzt ein kritischer Zuhörer sagen, ja, was ist denn mit der anderen Hälfte? In der anderen Hälfte ist ja nicht so, dass die Anlagen nicht laufen. Sie laufen eben nicht unter Volllast, sondern sie laufen dann vielleicht zu 80%. Wir werden nicht alleine die Energiewende stemmen. Das ist ein Fakt. Aber wir sind ein wesentlicher Teil und wir sind eben mit Offshore Wind, liefern wir von einem Windpark so viel Strom, wie ich verteilt onshore über viele einzelne Windenergieanlagen ein Megawatt PV-Park ist ein Fußballfeld. Heute, wir haben nicht mal mehr ein Megawatt Offshore-Windturbinen. Also die Skalierbarkeit, die Größe ist so groß. Wir reden heute über ein Gigawatt Windparks. Ein Atomkraftwerk hat vielleicht 500 MW. Also wir stellen da mal eben zwei Atomkraftwerke her.
Ja, ist sehr beeindruckend und keine andere erneuerbare Energie wird ja auch für sich behaupten, die Energiewende alleine stemmen zu wollen. Deswegen muss es ja auch im Zusammenspiel laufen. Aber ein limitierender Faktor ist ja insofern der Standort, weil die Meere gibt es im Norden und die Verbraucher gibt es aber auch im Süden. Sie haben Netze ja gerade schon angesprochen. Das heißt, das ist schon so ein bisschen dann auch der Flaschenhals, durch den sie dann immer durch müssen. Also das heißt, die Netze müssen dann schon da sein, damit sie ihr Potenzial wirklich ausfahren können.
Ja, ja. Und nochmal ja.
Kann man kurz darauf antworten, genau. Und die Netze... Wissen Sie, woran es denn liegt, dass es da diese Verwerfung gibt und diese Verspätung?
Naja, also zum einen muss man sagen, die großen Konverterplattformen, die für 2 Gigawatt gebaut werden, das sind riesige Bauwerke. Ich muss erstmal einen Hersteller finden, der das kann. Wir haben in Europa 1, 2 Standorte, in Frankreich und in Spanien. Wir haben in Asien mehrere Standorte, wo es geht. So. Und jetzt werden, also zum Beispiel TenneT hat eine standardisierte Plattform, aber vom Flächenentwicklungsplan, von der Genehmigungsbehörde kommt, der sagt, da sollen die Windparks hin, dann weiß ich ungefähr, da muss die Konverterplattform hin, dann muss ich erstmal ein Engineering machen. Und dann muss ich sie bestellen. Und jetzt haben wir seit 5 Jahren wirklich geopolitische Verwerfungen. Ja. Und dann haben wir 3 große Übertragungsnetzbetreiber, TenneT, Amprin und 50 Hertz, die alle auf die gleichen Ressourcen zugreifen wollen. Dass das kein Selbstläufer ist, ist klar. Also wir haben es in der Vergangenheit, in Deutschland besonders, aber auch in Europa versäumt, diese Kapazitäten aufzubauen. War ein Schuss in eigenen Fuß, weil es nicht Weltraumtechnik ist, diese Kapazität vorzuhalten. Aber man hat gesagt, läuft doch. Und was läuft?
Eigentlich braucht man bestes Projektmanagement in der Politik, ne? Ja. Um so ein bisschen vorausschauend dann auch zu. Bevor wir jetzt gleich auch dann nur mal kurz den Schwenk Richtung Politik auch machen, wie sind denn die Gestehungskosten gerade? Also die Wettbewerbsfähigkeit rein auf der Kostenseite.
Das ist so eine Bandbreite, ist ein Korridor. Wir reden da je nach Standort und auch Alter des Windparks, wie auch immer, irgendwo zwischen 5 und 10 Cent. So. Damit sind wir nicht so gut wie PV. Dadurch, dass wir deutlich mehr Strom liefern können, ein bisschen besser. Aber da müssen Sie rechnen. Wenn Sie sich andere, die fossilen Träger angucken, dann sind die deutlich über dem, was.
Klar, wenn man die externen Kosten der CO2 nicht so noch mit reinkalkuliert, dann auch.
Selbst wenn nicht, sind wir noch günstiger.
Und sind da noch Kostendegression noch zu erwarten? Also wir reden ja bei PV und Wind ja durchaus, also Onshore-Wind durchaus von Skalierungseffekte. Wenn mehr produziert wird, gehen die Stückkosten runter. Ist es auch ein Skalierungseffekt im Bereich Offshore-Windenergie sehen?
Absolut. Und es ist ein Effekt der Verlässlichkeit. Also stellen Sie sich vor, VW würde nur 3 Monate im Jahr produzieren. Was meinen Sie, was ein Golf kosten würde? Wenn ich den aber 12 Monate durchproduzieren kann, wenn ich dann eine Prozessautomatik habe, dann wird es einfacher gehen. Dann werden auch die Kosten runterkommen. Und wir haben Ende Januar bei der North Sea Summit, gab es das Vereinbarung zwischen Politik und Industrie. Die Politik schafft Verlässlichkeit, hält sich an den Ausbaupfad und die Industrie bekennt sich zu einer Kostenreduzierung. Und wir haben in den letzten 15 Jahren die Kosten für Offshore-Wind dramatisch gesenkt.
Genau, aber ich kann mir vorstellen, das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht allein in einem nationalen Markt funktionieren können, weil da vielleicht die Auslastung dann nicht ganz so ergeben ist, weil nicht so viele Parks ja gleichzeitig dann auch entstehen. Aber es muss zumindest ein europäischer Markt auch sein. Im besten Fall natürlich ein globaler Markt, um diese Auslastung gewährleisten zu können.
Ja, ich glaube, der europäische Markt ist das erste Ziel, was wir uns setzen sollten, weil es so viele Vorteile mit sich bringt. Die Wertschöpfung, die europäische volkswirtschaftliche Ausbeute, die Sicherheit, auch geopolitisch. Wir müssen auch mal über Resilienz sprechen, und zwar Sicherheitsresilienz. Heißt, wir können über Offshore-Wind auch unseren Seeraum überwachen und bewachen. Wir haben da draußen nicht nur eine Windenergieanlage, wir haben da draußen Hightech-Ding, was mit Glasfaser ausgeschaltet, mit Sensorik, mit Kameras. Wir können mit Kabel.
Also nicht zu viel jetzt.
Das
hier.
Ist alles offen. Das sind ja okay, alles die. Also wir haben ja, wir können ja sogar mit den Seekabeln detektieren, ob irgendwelche Schiffe über oder durch die, das durchs Meer fahren, ohne dass sie ihre eigenen Signale angegeben haben. Also wir sind auch ein Teil der Sicherheitspolitik.
Interessanter Punkt. Vielleicht kurz zum Ende noch schlenker Richtung Politik. Sehen Sie sich denn da ausreichend denn erkannt in der Politik? Also die Rolle, die Sie spielen, nicht nur die energiewirtschaftliche, Sie haben eine Klimaschutzfunktion, Sie sorgen für sinkende Energiekosten, also auch eine industriepolitische Komponente hat das Ganze ja auch, die sicherheitspolitische Komponente, die Sie gerade erwähnt haben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie ausreichend gewürdigt werden?
Ich weiß es langsam nicht mehr. Ich gebe es ehrlich zu. Also ich bin von Haus aus Optimistin und ich sage mal, es gibt diesen schönen Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Da glaube ich auch fest dran. Aber ich muss auch gestehen, mit der jetzigen Bundesregierung, vielleicht hat sie so viel andere Dinge auf dem Zettel, dass sie sagt, ich habe keine Kapazität mehr für die Erneuerbaren.
Sie sprechen die Ministerin an, Katharina Reiche, und vielleicht hat sie zu viel zu tun, aber ist das, glauben Sie, dass das wirklich der Fall ist? Oder
steckt
sie nicht zu tief? Haben Sie schon mal ein Treffen mit ihr gehabt? Nein. Ich meine, Sie sind immerhin ja auch die Vorstandsvorsitzende, ist einer der wichtigsten Energieverbände hier in unserem Land.
Unsere Anfragen sind alle ergebnislos verlaufen. Also wir haben sehr guten Kontakt mit den Referaten, mit den Referatsleitern, die einen Riesenjob machen, für die wir sehr dankbar sind, die uns sehr gut zuhören. Was vom Referat dann weitergeht in die Abteilungsleitung und in die Hausleitung, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist wirklich enttäuschend. Und das ist sehr bedauerlich. Auch größere Veranstaltungen, wo Frau Reiche eingeladen ist, taucht sie nicht auf.
Und das muss man wahrscheinlich auch gar nicht so parteipolitisch jetzt auch festmachen, ne? Weil also ich kann mich zumindest auch an Zeiten erinnern, wo auch die CDU ja eigentlich eine große Unterstützerin auch der Offshore-Windenergie auch war in der Vergangenheit.
Na klar. Die hatten wir auch bei den Eröffnungen unserer Windparks da. Also wir haben schon eine Zeitenwende und es ist, gerade ist es wirklich ein bisschen frustrierend. So, aber ich glaube, dass, und so erschreckend und bitter das ist, dass die jetzige Zeit und diese geopolitischen Spannungen dazu führen, dass wir aus dem eben genannten Aspekten, nämlich Energiesicherheit, militärische Sicherheit und Versorgungssicherheit jetzt Gehör finden müssen, weil man gar nicht um Offshore und die anderen Erneuerbaren drumherum kommt. So, und wir warten jetzt, und das, was ich eingangs sagte, die Stimmung ist verhalten, wir warten jetzt auf das neue Wind-auf-See-Gesetz und ich hoffe, dass der Knoten dann platzt.
Wenn ich jetzt Katharina Reiche wäre, was wären dann so die wichtigsten Punkte, die Sie mir jetzt oder der Ministerin in dem Fall mitgeben würden, was sich jetzt wirklich sofort ändern sollte, damit sie tatsächlich jetzt auch bauen können?
Also dieses klare Commitment zu den Ausbauzielen. Wir stehen dazu als Politik, wir werden euch dazu begleiten, wir ändern das Auktionsregime, wir führen indexierte CFDs ein, das soll heißen, wir haben einen Preis, der ein bisschen nach oben und unten schwanken kann, aber er wird dann kompensiert oder er wird vom Betreiber zurückgezahlt, und indexiert heißt, wir gucken an, wie die Inflation sich, also ich kann nicht heute sagen, ich kriege 10 Cent, die müssen in 2040, 45 auch noch gelten, das ist schwierig. Können Sie sich bei Ihrem eigenen Gehalt vorstellen, fänden Sie auch doof. Und dann, dass wir mehr Gas geben bei den europäischen Projekten, den vernetzten Projekten. Aber auch eins, was der Politik, aber auch der Gesellschaft so stark anheim ist, wir sind so, glaube ich, so, wir haben so einen Hang zum Pessimismus. Und gleichzeitig haben wir einen Hang zum Perfektionismus. Das heißt, wir gehen irgendwo los und sagen, oh, das klappt sowieso nicht. Das wird nichts. Und gerade wenn man Projekte macht, dann weiß man, man macht sich mit einem Plan auf den Weg. Und wenn ich 80% erreicht habe, dann sind diese 80% ganz häufig viel mehr wert als 100% Perfektionismus in dreifach so langer Zeit. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir die Politik und die Menschen hier in Deutschland aufhören, so pessimistisch zu sein, mal zu sagen, das kriegen wir hin. Überlegen Sie, das Wirtschaftswunder der 50er Jahre hat nur funktioniert, weil die Menschen angepackt haben. Aber heute haben wir in Deutschland eine große Partei, die nur Ängste schürt und Vorurteile schürt, mit Erfolg sogar. Das ist erschreckend. Ich glaube, es liegt an der deutschen Mentalität, weil die alle sagen, wird sowieso nichts. Wie wäre es mal mit Puppe hoch und selber machen?
Ich glaube, Frau Lucke, Sie wären wahrscheinlich wirklich fantastische Wirtschaftsministerin und mit so viel Optimismus, den Sie trotz alledem ja auch hier zu spüren gegeben haben. glaube ich, sind Sie zumindest eine sehr würdige Vertreterin Ihrer Branche auch. Also erstmal ganz herzlichen Dank für den Überblick. Wir nennen es ja hier Deep Dive. Für einige ist ja schon ein Deep Dive. Für Sie ist es vielleicht noch wirklich etwas an der Oberfläche kratzend, aber vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal wiederholen und schauen dann mal, ob wir da nochmal eine Ebene tiefer dann kommen. Aber erstmal herzlichen Dank für diesen tollen Überblick.
Ich habe zu Dank, hat viel Spaß gemacht.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.